Gott, du hast dir ausersehen, deinen Sohn zum Opferlamm. Deine Liebe hieß dich gehen, mit ihm hin zum Kreuzesstamm. Seine Qual schnitt dir ins Herz, und sein Weh war auch dein Schmerz. Deinen Feinden, wer kann's fassen, musstest du ihn überlassen. Dann in jenen finstern Stunden, eh der vielgeliebte starb, was die tiefste seiner Wunden, dass dein Antlitz sich verbarg. Und er rief, du bliebest stumm, kehrtest dich zu ihm nicht um, dass wir nicht als Sünder sterben, musste er zur Sünde werden. Und zuletzt hat er sein Leben ausgeschüttet in den Tod, hat sich für uns hingegeben, dir zum Wohlgeruch, o Gott. All dein Sehnen ist gestillt, das Erlösungswerk erfüllt. Kinder, bringt er dir zum Herzen als die Frucht von seinen Schmerzen. O, mit welchem Wohlgefallen blickst du jetzt auf deinen Sohn. Er, der Herrlichste von allen, sitzt bei dir auf deinem Thron. Stimmt in uns den Lobgesang, der nicht enden wird jetzt an. Vater, nimm in Jesu Namen Ehre, Preis, Anbetung. Amen.
Freier Gott und Vater, oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir zusammen auf deinen Sohn blicken dürfen. Er, der all dein Wohlgefallen gefunden hat. Er ist unser Leben. Er ist der Gegenstand all unserer und deiner Freude. Und wir danken dir, dass wir jetzt so zu ihm, deinem Sohn, unserem Retter, uns versammeln dürfen und ihn gemeinsam anbeten, der so Herrliches getan hat. Amen.
Amen.
Können wir das Lied Nummer 13 singen? Lied Nummer 13, Schwarzen.
Wohlgeruch und Liebekeiten stiegen auf Kreuzaltar, wo das Lamm im tiefsten Leiden bis zum Tod gehorsam war, nach des Vaters Wohlgefallen, gab der Sohn sich willig dar. Auf dem Holz ist er verschieden, hat für Sünd und Schuld gebüßt, doch Gerechtigkeit und Frieden haben sich am Kreuz geküsst, und als ewiger hoher Priester war er von Gott begrüßt. Gott den Heiligen und Gerechten hat geirrt der eigene Sohn. So ward ihm gesagt zu rechten, sich zu setzen auf den Thron. Ja, der Vater hat gegeben, alles umging ihm zum Lohn. Gott und Vater, wir besingen deinen wunderbaren Art. Jesu, wir Anbetung bringen für die größte Liebestat. Lob und Dank und Ruhm gebühren ihm, der
ja, diese Woche habe ich wieder von vorne angefangen, in der Bibel zu lesen. So, das Jahr ist zu Ende, ganze Bibel durchgelesen, jetzt geht es von vorne los. 1. Mose 2. 1. Mose 2 finden wir ja eine wichtige Aussage, die Jehova Gott den Menschen gegenüber machte. Vers 16. Und Jehova Gott gebot den Menschen und sprach: Von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. Es gab nur ein Problem. Der Mensch hat es nicht geglaubt, hat sich verführen lassen. Oder hat es geglaubt, aber hat es trotzdem gemacht. Und was war die Konsequenz? Wir lesen das in 1. Mose 5. Das ist sehr eindrücklich. Vers 5. Und alle Tage Adams, die er lebte, waren 930 Jahre und er starb. Vers 8. Und alle Tage Seths waren 912 Jahre und er starb. Vers 11. Und alle Tage Enos waren 905 Jahre und er starb. Vers 14. Und alle Tage Kenans waren 910 Jahre und er starb. Und alle Tage, Vers 17, Mahalalels waren 895 Jahre und er starb. Vers 20, und alle Tage Jereds waren 962 Jahre und er starb. Vers 27, und alle Tage Methusalas waren 969 Jahre und er starb. Vers 31. Und alle Tage Lamechs waren 777 Jahre und er starb. Also wenn man das mal sich so anhört, das ist ja brutal, aber konsequent. Gott hat gesagt, du wirst sterben und die Menschen sterben. Damals nach unseren heutigen Vorstellungen sehr, sehr langen Zeitabschnitten. Wir haben ja 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 in Gesundheit. Und dann sagt auch der Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27. Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Aber ich habe vorhin einen ausgelassen, habt ihr das gemerkt? 1. Mose 5, Vers 24. 5, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn hinweg. Finde ich so schön, dass wenigstens einer aus dieser Reihe ja, ausgebrochen ist. Und dann lesen wir ja in Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Das ist jetzt interessant. Natürlich sterben wir heute noch. Aber das viel Schlimmere, was danach kommt, dem sind diejenigen, die glauben und hören, dem, der den Herrn Jesus gesandt hat, die haben dann ewiges Leben. Die sind, kommen nicht ins Gericht, sondern sie sind aus dem, ja, ich sag mal, ewigen Tode ins Leben übergegangen. Lesen wir auch in Johannes, in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben übergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt in dem Tode. Dann im Kapitel 5 des gleichen Briefes lesen wir Vers 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Ich möchte noch danken. Herr Jesus, ja, es ist uns ganz gewiss, dass wir sterben werden. Ein paar Ausnahmen, die vielleicht entrückt werden. Aber du hast alles dafür getan, dass niemand im Tode bleiben muss, sondern dass jeder, der an dich glaubt, das ewige Leben hat, weil der Vater dich gegeben hat und du hast am Kreuz die Strafe für die Sünde bezahlt und bist für die Sünde gestorben. Aber auferweckt worden zu unserer Rechtfertigung nach 3 Tagen im Grab. Ja, dafür dürfen wir dich loben und preisen. Amen.
Amen. Amen.
Wir haben im ersten Lied gesungen: O, mit welchem Wohlgefallen blickst du jetzt auf deinen Sohn. Und im zweiten Lied haben wir gesungen, nach des Vaters Wohlgefallen gab der Sohn sich willig dar. Ich möchte eine Stelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 2, vielleicht schon klar welche. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 9, schon Vers 8. Und es waren Hirten in selbiger Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herden. Und siehe, ein Engel des Herrn stand bei ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in Davidstadt ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, welche Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden an den Menschen ein Wohlgefallen. Wir sehen hier, wie diese Engel, die haben übrigens nicht gesungen, seit dem Sündenfall herrscht ja der Tod, davon hat Wolfgang vorgelesen, der Tod herrscht seit dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall haben die Engel noch gesungen, aber nachher nicht mehr. Da haben sie geredet. Aber was haben sie geredet? Wir sehen drei Dinge. Sie sagen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und so sehen wir, als der Herr Jesus hier auf diese Erde gekommen ist, da hat er das vollkommene Leben geoffenbart. Wie und wodurch? Durch das Kreuz. So hat er es gezeigt, das vollkommene Leben, indem er in den Tod gegangen ist. Und er konnte sagen in Johannes 17, ganz am Anfang, im prophetischen Perfektum, also da hat er geredet vor dem Kreuz, wie wenn alles schon geschehen wäre, also das prophetische Perfektum: Dein Werk habe ich vollbracht, hat er schon Johannes 17 gesagt. Es konnte nur der Jesus sagen. Was war das Ziel seines Kommens? Sein Werk zu vollbringen. Nämlich, er war dazu da gekommen, um Gott zu verherrlichen, um das, was eben der Mensch in 1. Mose 2, 3 verhindert hat, nämlich, dass Gott mit dem Menschen Gemeinschaft haben konnte, das hat der Herr Jesus wieder geöffnet. Er hat das geöffnet, die Möglichkeit gegeben, dass Gott mit Menschen eine Gemeinschaft haben kann, aber dazu musste er zuerst in den Tod gehen. Aber er ist nicht so gestorben wie die 7, die Wolfgang vorgelesen hat. Henoch ist wieder ein anderer Fall, ist auch eine wunderbare Prophetie übrigens im Henoch drin. Es ist wieder ein anderer Fall, aber der Jesus hat sein Leben gegeben. Das haben alle anderen nicht. Sie sind gestorben, sie haben das Leben. Keiner hat das Leben gegeben. Auch ein Selbstmörder, der gibt es nicht, sondern er nimmt es sich. Aber der Jesus hat das Leben gegeben. Und so sehen wir, wie der Jesus gekommen ist. Und vielleicht lasse ich es mal bei dem ersten Teil, um was zu geben. Herrlichkeit Gottes in der Höhe, um zu zeigen, was die Engel gesehen haben in seinem Kommen. In seinem Kommen, diesen wunderbaren ersten Teil von Lukas 2, Vers 14.
Lied Nummer 86. 86.
Tue du uns das Heil errungen, mit gewonnen Gottes Sohn. Ewig sei dir Lob gesungen, was du von des Himmels Thron uns so gut im Fleisch gekommen und dich voller Freundlichkeit nach dem Rat vor aller Zeit hast der Sünde angenommen und dir heil geworden bist. Sei gelobt, Herr Jesu Christ, an dem Kreuz, an deinem Sterben, was ich für die Sünde traf, die Versöhnung zu erfahren, trug so alle unsere Straf, hast auf ewig uns befreit und zu Gottes Gnaden tun. Durch dein Blut, o Gottes Sohn, uns den neuen Weg geweiht. Nun stehen wir im Heiligtum und verkünden deinen Ruhm. Herr, wie groß ist deine Liebe, dieser Ruf erfüllt dein Haus. Ihre Höhe, ihre Tiefe, misst kein Sterblicher je aus. Des Gerichtes große Wasser löschte nicht die heilige Glut. Selbst im tiefsten Leidensflut liebtest du all deine Hasser, niemand dich erfassen kann. Staunend bitten wir dich an. Auch noch ein Gedanke. Wir haben gesungen, des Gerichtes große Wasser löschte nicht die heilige Flut. Wo wurde das gesagt? In welcher Stadt? In Jerusalem. Da steht nämlich in Hohelied Kapitel 8. Hohelied Kapitel 8 geht es um eine Stadt. Um die Braut, die irdische Braut Christi. Die irdische Braut Christi, das ist Jerusalem. Und was heißt schon wieder Jerusalem? Stadt des doppelten Friedens. Es heißt nicht Stadt des Friedens, es heißt Stadt des doppelten Friedens. Jerusalem, also Aim ist zwei. Stadt des doppelten Friedens. Und in Lukas 2, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf Erde. Wenn wir zum Beispiel lesen würden, jetzt Jesaja 9. Wer wird dort gesehen in Jesaja 9? Der Friedefürst. Um wen geht es in Jesaja? Um Juda und um Israel. Gott will durch Israel Frieden bringen auf dieser Erde. Heute ist das Gegenteil der Fall, aber das interessiert uns eigentlich gar nicht. Nur das, was in der Bibel steht, ist letztendlich von Interesse. Das, was heute ist, ist morgen schon anders. Also wir sehen, der Friedefürst wird kommen. Aber wie hat er Friede gemacht? Durch sein Kreuz. Er hat Friede gemacht durch sein Kreuz. Und Philipperbrief sagt, wir haben jetzt Frieden im Herzen. Wir haben jetzt Frieden in unserem Herzen. Warum? Ja, weil wir geglaubt haben, ist uns das geschenkt worden. Wenn wir das, was uns geschenkt, angeboten wird, nicht nehmen, dann haben wir es nicht. Wenn jemand keinen Frieden im Herzen hat, letztendlich keinen Frieden im Herzen, ich meine jetzt nicht die alltäglichen Unruhen, die ja da sind, aber wenn jemand keinen Frieden im Herzen ist, dann ist er auch nicht errettet. Wir haben Frieden im Herzen, weil wir dankend angenommen haben, das, was der Jesus uns gegeben hat, Heil und Vergebung.
Ja, das sind schöne Verse. Ich wollte auch gerade zitieren, Jesaja 9, Vers 6. Das hast du ja gemeint, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Throne Davids und über sein Königreich und so weiter. Ja, und ich stimme völlig zu. Wir haben heute nur einen Frieden, wenn wir ihn haben. Friede mit Gott, wenn wir versöhnt sind. Und das sehen wir auch zum Beispiel in den Lehrbriefen. Du hast ja schon einige angedeutet. Ich habe mal ein paar Stellen rausgesucht, wenn es recht ist. Philipper 1, Vers 2, das ist ja ein Gruß, den er in vielen seiner Briefen verwendet, der Apostel Paulus. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nach Kapitel 4, Vers 7, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Sekunde, muss ich gerade das Programm wechseln. Philipper 4, da will ich noch was mehr vorlesen. 4 Vers 7 habe ich vorgelesen. Ja, lese ich noch mal Vers 9 vor. Moment. Was ihr auch, ja, genau, Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Oder Kolosser, Kapitel 1, Vers 20. Und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Noch den letzten Vers, den ich vorlesen werde. Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen worden seid, in einem Leibe und seid dankbar.
Ja, Jesus, mit dankbarem Herzen dürfen dich, wir jetzt dich im Glauben schon sehen, der du gekommen bist, um den Willen Gottes hier auf dieser Erde auszuführen. Und du wurdest der vollkommene Mensch, abhängig von Gott, dem Vater, zu dem du der du der Schöpfer bist, der Schöpfer Gott, als Mensch gebeten hast. Oder du kamst auf diese Erde, hast als sündloser Mensch unter Mitten von sündigen Menschen gelebt und dadurch schon Unglaubliches gelitten. Und dann kamst du in den Garten Gethsemane und der ganze Schrecken des zur Sünde werden war vor dir, so dass du ihn bitten musstest, dass doch dieser Kelch, wenn möglich, an dir vorübergehen könne. Es war unmöglich und du musstest zur Sünde gemacht werden am Kreuz in diesen 3 Stunden der Finsternis. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du das durchgemacht hast. Amen.
Amen. Auch noch ein Gedanke. Wir haben jetzt auch die Leiden noch angesprochen. Im Lied haben wir auch gesungen, im Lied 86. Des Gerichtes große Wasser löschen nicht die heilige Glut. Selbst in tiefster Leidensflut liebtest du all deine Hasser. Niemand dich erfassen kann, staunen beten wir dich an. Ja, so groß war die Liebe, er liebte ja sogar eben die Bösen, die Sünder, oder? Und noch ein Vers, den ich gelesen habe, aus 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 18. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Eben jetzt kommt das Bild, Vorbild Christus. Also darum heißt es ja denn. Es geht ja darum, um den Wandel, wie wir wandeln sollen, dass wir, im Vers 17, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Oder wir können auch für Gutes tun leiden, als Christ, oder? Wir Zeugnis geben und so, eben kann man verfolgt werden, eben für Gutes tun, das ist für Gutes tun leiden. Denn es hat ja Christus einmal für Sünden gelitten. Er hat ja auch gelitten, oder? Für Gutes tun. Er ist für die Hasser sogar, hat er gelitten. Er hat ja, denn es hat ja Christus einmal ist ein einziges Mal, nicht wiederholend, oder? Das ist das Wort, oder? Meint ziemlich klar eben ein einziges Mal, einmal für Sünden gelitten. Das ist das ganze Werk natürlich eben bis am Kreuz, oder? Für Sünden gelitten. Der Gerechte für die Ungerechten, eben der Gerechte. Er war der einzige Gerechte, oder? Der einzige Mensch, Vollkommene, der Gott verherrlichte. Er hat für die Ungerechten, ja, es waren alle ungerecht, auch wir. Auf dass er uns zu Gott führe. Der nächste Schritt. Auf dass er uns zu Gott führe. Oder jetzt uns, dass wir eben die Gläubigen zu Gott führe. Eben er hat einmal für Sünden gelitten. Also steht nicht, er hat einmal für unsere Sünden gelitten. Eben für Sünden eigentlich. Für alle, oder? Für alle kann man sagen, oder nicht? Für uns. Aber jetzt kommt das, auf dass er uns zu Gott führe. Oder wunderbar, oder? Er hat uns zu Gott geführt. Getötet nach dem Fleische oder getötet nach Fleische oder er war im Tod. Wir haben ja vom Tod gesprochen, sind alle gestorben, außer Henoch, wobei ja Noah auch nicht gestorben ist, der dort steht. Der wurde gerettet, oder? Das ist ja das Bild, Noah kommt ja nachher. Noah, der hat geglaubt, oder? Und ging in die Arche. Klar ist er gestorben nachher, oder ist jeder gestorben, aber eben auf das er uns zu Gott führe, getötet nach Fleische, aber lebendig gemacht nach dem Geiste, oder er ist lebendig gemacht durch Gott, den Geist. In welchem er auch hinging, da kommt eben das Beispiel der Predigt bei Noah. Dann Noah, also eben wer, jeder, Noah hat ja so die Langmut so lange gebaut, oder? Und jeder hätte in die Arche gehen können, aber es waren nur acht, die hineingegangen sind, oder? Einfach dieser Satz steht einfach, eben er ist eben das absolute Vorbild oder der vollkommene Gerechte, auf das er uns zu Gott führe. Möchten wir noch danken, ja, unser Gott und Vater, ja, so rühmen und erheben wir deinen geliebten Sohn, der als Mensch gekommen ist, eingestanden ist, der Gerechte für die Ungerechten, das waren wir auch. Und haben durch den Glauben konnten wir das erfassen, dieses Werk. Und da können wir nur ihn erheben und rühmen vor dir für das, was er getan hat, diesen Morgen. Amen.
Amen.
Können wir das Lied Nummer 94 singen? Lied 94.
Der Tod, nein, ich bin falsch gelehrt. Der Tod die Sünden hast getragen, du Jesu lebst, dein Grab ist leer. Verstummen muss des Feindes klagen, getilget ist die Schuld so schwer. Gerecht gesprochen singen wir, o Auferstand noch ewig hier. Du hast gesprengt des Todes Ketten und dich auf Gottes Thron gesetzt. Du lebst, um völlig zu erretten. Du lebst und betest für uns jetzt. Wer ist denn hier, du herrlich Haupt? Und sieh aus deiner Obhut haupt. Du lebst, die deinen zu beschützen. Du lässt uns nimmer einsam hier. Auf dich kann sich der Glaube schützen. Du lebst und du verlässt uns nie. Du lebst und nimmst den Kurz auf Christ, die wir
wieder dahin, wo du bist. Bald zeigt sich des Tages Grauen, da du uns Herz zu dir erhebst. Dann werden unsere Augen schauen, was wir jetzt glauben, dass du lebst. Dann führt durch Ewigkeit und lang mir Ehre, Ruhm und Lobgesang.
In der letzten Strophe haben wir gesungen, da du uns, Herr, zu dir erhebst. Wenn wir schon sehen, was die Engel gesagt haben, die haben gesagt, an den Menschen ein Wohlgefallen. Ich glaube, da kommen wir alle zum Nachdenken. Wie ist das überhaupt möglich? Wenn wir das noch verinnern, was Wolfgang vorgelesen hat aus 1. Mose 2, 3, so, 4, die sind ja gestorben, bis auf einer. Wo ist dann das Wohlgefallen? Wo soll da das Wohlgefallen sein? Also das wird schwierig, oder? Aber wenn es um Gott geht, ist alles vollkommen. Der Sohn Gottes ist gekommen, ist kein größerer Beweis des Wohlgefallens Gottes, denn darin hat er was geoffenbart? Gnade um Gnade, Johannes 1. Gnade um Gnade. Haben wir das verdient? Mit keiner Sekunde. Es war Gnade um Gnade, dass er gekommen ist. Aber er ist nicht als Engel gekommen, sondern als Mensch. Das Hebräer 2. Er kam als Mensch hier auf diese Erde, um den Brüdern gleich zu werden. Er musste Mensch werden, um, er hat übrigens keinen sterblichen Leib. Das denkt man manchmal, das kann man ja verzeihen, wenn man so denkt, aber er hatte keinen sterblichen Leib. Er hat es gegeben. Er ist gekommen, Hebräer 2, den Brüdern gleich, um zu sterben. Und jetzt sehen wir den Triumph Gottes. Jetzt sehen wir die andere Seite vom Wohlgefallen Gottes. Sieht jetzt Gott mich oder dich? Nein, er sieht eben den Menschen, Christus. An dem Menschen sein Wohlgefallen. Er hat es bewiesen, dass er den ewigen Schöpfer als Mensch gesendet hat, da Gott seine Gnade bewiesen. Und er hat bewiesen, dass er jetzt Wohlgefallen hat, indem er uns sieht in dem Sohn. Er sieht uns in ihm, in Christus, an dem Menschen ein Wohlgefallen. Paulus hat ja das dann so ausgedrückt, angenehm gemacht in den Geliebten. Singen wir aus Freude im Herrn. Das Lied 84, das ist also das Grüne. Freude im Herrn, das Lied 84.
Ehre sei dir immer da, bei Anbetung, Kraft und Macht. Dir, der einst auf Erden war und sie Gnade hat gewahrt, der am Kreuze für uns litt, bange Schrecken stundenlang, und sein Inneres Heil erstritt, als das reine Gotteslamm. Herr, dein Tod uns machte frei, schon in diesem Leben hier, von der Sünde Sklaverei, denn wir sind vereint mit dir. Ja, dein allgenügend Blut, das auf Golgatha einst floss, machte allen Schaden gut. Wer ist auch einzig so groß?
Gnade und Barmherzigkeit. Mal gucken, ob ich es richtig hinkriege. Hat mal jemand gesagt, Gnade ist das, dass wir nicht bekommen, was wir verdient haben. Und Barmherzigkeit ist das, was dass wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Oder war es gerade umgekehrt? Also eins von beiden.
Also ich sage es mal nach Darby. Und der hat meistens recht. Darby hat gesagt, Barmherzigkeit Gottes ist so groß wie unsere Schuld. Und Gnade ist so groß wie Gott ist. Und die Größe sehen wir ja in der Erlösung. Die Größe in der Gnade Gottes sehen wir in der Erlösung. Und für die Erlösung braucht es drei Dinge. Es brauchte drei Dinge. Das erste ist ganz klar, die Person Jesu Christi. Also das erste für die Erlösung war die Person Jesu Christi. Er musste kommen, um das zu vollbringen. Nämlich was? Sein Werk. Das ist das Zweite. Wenn der Jesus nur gekommen wäre, wären wir alle verloren. Wären wir alle verloren. Aber er ist gekommen, um das Werk zu tun. Und das Dritte, was wir haben als Grundlage der Erlösung, was haben wir heute in der Hand? Das Wort Gottes.
Ich möchte auch einige Verse anführen. Hans-Peter hatte gesagt, Gott sieht uns in dem Sohn. So, dass quasi auch dieses an den Menschen, das Wohlgefallen. Ich habe mich dann erinnert an diesen Vers aus 1. Korinther 1, 30, 31. Das ist ja unsere Stellung, so wie Gott das sieht. Sehr gut ausgedrückt. Aus ihm, aus Gott, aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Dann noch einen Vers, 2. Korinther 5, 17. Paulus spricht zu den Korinthern. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. So, und dieses alles neu, das ist ja nicht so, dass ein Sünder auf einmal da 100% bringt und Gott damit gefallen kann. Auf keinen Fall. Das wäre doch wirklich da unmöglich. Und dann Galater 4, Vers 19. Da sagt Paulus zu den Galatern: Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Ich habe das so behalten bei einer Predigt, ich weiß gar nicht, wer das war und wann das war, hat mir so gut gefallen. Er sagte, ja, Gott nimmt das Leben seines Sohnes, gibt es in uns Menschen und wartet sehnsüchtig darauf, dass die Wesenszüge seines Sohnes, dass sein Sohn in uns, an uns erkennbar wird. Fand ich nicht schlecht ausgedrückt. Und das ist es auch, was Paulus in Galatern sagt, ja, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Das ist Heiligung, das ist dieses Bestreben, ihm zu gefallen. Ja, und das ist auch unser Bestreben, ja, dass wir so leben, wie es Gott wohlgefällt. Ich bete noch. Ja, Vater im Himmel, danke für deinen Sohn, Jesus Christus, der wirklich alle Voraussetzungen geschaffen hat und alles vollbracht hat, so dass wir aus Gnade gerettet werden konnten. Ja, und wir haben das Geschenk dankbar angenommen. Ja, und warten jetzt sehnsüchtig auf dich, Herr Jesus Christus, und wollen in unserem Wandel, ja, ein Wohlgeruch, ein Wohlgefallen sein für dich, für die anderen, damit wir wirklich da uns auch, ja, von Herzen freuen können, wenn du kommst und uns, ja, mit dir nimmst und wir dann die Ewigkeit vor dir sein werden und werden dich loben und preisen über all das, was du uns geschenkt hast. Nimm du Lob und Dank dafür, du wunderbarer Heiland, unser Retter. Amen.
Amen. Amen.
Ich hatte auch noch einige Gedanken, die passen vielleicht jetzt nicht so zum vorherigen, aber sie sind Gedanken, die mich jetzt ein bisschen beschäftigt haben über die letzten Tage. Und ich bin im Moment im 1. Könige 1 und da ist der Vers 13, 1. Könige 1, Vers 13, der mich sehr beschäftigt. Und das ist, ein falscher König hat sich die Krone aufgesetzt und sich zum König gemacht. Und die Bathseba, die Mutter Salomons, wusste davon nichts und musste erinnert werden. Das lesen wir in Vers 13, als Nathan zu ihr kam und sie darauf aufmerksam machte, was geschehen ist. Und da spricht er, was sie tun soll, gibt ihr den Rat, was sie sagen soll und, wo, und erinnert an einen Schwur, den sie erhielt. Gehe hin und tritt zum König David hinein und sprich zu ihm, hast du, mein Herr, König, nicht deiner Macht geschworen und gesagt, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Throne sitzen. Und warum ist Adonija König geworden? Also das sollte sie dem König David sagen. Sie sollte zu ihm hineingehen und diese Worte sagen. Und ich finde halt interessant, dass hier der Nathan, der Prophet, einerseits weiß, was der Bathseba geschworen wurde, nämlich dass Salomo König sein wird, und sie daran erinnert an diese Sache und dass sie das dem König sagen soll. Und ich habe noch herausgefunden, dass in einer anderen Stelle der Salomo von Gott einen anderen Namen erhielt. 2. Samuel, Vers 12, 25. Dort spricht Jehova zum, über den Nathan, den Propheten. 2. Samuel 12, Vers 25. Und Jehova liebte ihn, also der Salomo, und er sandte durch Nathan, den Propheten, und gab ihm den Namen Jedidaja. Also ich kann es fast nicht aussprechen. Und um Jehovas Willen. Also das ist ja, glaube ich, auf den Namen Juda, habe ich das mal geschlossen. Das heißt ja Preisen, also Preisen. Es geht um Preisen. Und das finde ich auch so schön. Ich habe mir überlegt, das kann ja fast, ist fast auch so ein Bild auf unseren Herrn Jesus, wenn er im tausendjährigen Reich herrschen wird, ein Blick auf den Herrn Jesus, weil wir kennen ja die Geschichte Salomons, dass sie nicht gut endete und der Salomo vieles tat, was er nicht tun sollte, was schon Mose gesagt hat, dass Israel, wenn sie einen König haben, nicht tun soll. Das hat der Salomo getan. Aber wenn wir auf den Herrn Jesus schauen und blicken, dann wissen wir, dass er anders ist. Aber auch der Überrest muss auch wieder erinnert werden, wie die Bathseba. Und es ist ja auch interessant hier, obwohl sich ein falscher König erhöht hat, ist ja immer noch David König. Also die Bathseba spricht ja dann den König als Herr König an, obwohl es ja so ein Falscher sich zum König ernannte, ist immer noch der David König. Und er bestimmt seinen Nachfolger. Und so ist es ja auch im tausendjährigen Reich. Auch da ist Gott, der einsetzt. Und der falsche König, der sich selbst zum Gott macht, entthront und beiseite tut. Das sind so einige Gedanken zu dieser Stelle. Und es ist eben interessant, wie auch dieser Vers aufgebaut ist. Das sind so drei Reden in einer Rede integriert. Das ist hochkomplex, aber wir können das gut verstehen, dass eben der Nathan der Bathseba die Worte in den Mund legt. Aber sie soll dann vor den König gehen. Und später lesen wir im nächsten Vers auch, dass eben er selbst dann auch zum König kommen wird. Wenn sie das alles vor dem König spricht, dann wird der Nathan auch noch dazukommen und ihre Worte noch bekräftigen. Ich denke manchmal, wenn wir so zusammenkommen und uns über den Herrn Jesus erzählen und ihn loben und preisen, dass eben auch der Heilige Geist durch uns noch wirkt und unsere Worte noch voll macht. Auch wenn wir da in dieser Welt noch nicht alle alles wissen und sehen, so ist doch der Heilige Geist, der unsere Worte, so wie Nathan Barzebas Worte, noch vollmachte und bekräftigt und untermauert. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken, dass wir überall im Wort Gottes deine Gedanken über Israel erfahren, dass du das Versprechen, das du Israel gegeben hast, nicht vergisst, so wie die Bathseba, sondern du machst aufmerksam darauf, dass du Gott bist und du König bist für Israel. Und wir dürfen wissen, dass das alles in Erfüllung geht, dass du mit Israel 1000 Jahre herrschen wirst und sie zum Haupt aller Nationen machst. Ja, aber wir dürfen auch wissen, dass du wegen uns allen in diese Welt gekommen bist und wegen uns ans Kreuz gingst. Und wir wissen aber auch, dass du auferstanden bist und zur Rechten Gottes bist. Wir danken dir für all das. Amen.
Amen. Amen. Ist auch interessant, Andi hat den prophetischen Namen von Salomo erwähnt. Ist auch manchmal gut, wenn man weiß, was die Hauptstadt ist von Saudi-Arabien. Aber ist ein anderes Thema. Aber der heißt Jehidia. Ja, das wird auch so sein. Wird auch so sein im tausendjährigen Reich. Werden sich alle unter den wahren David beugen, auch die in Saudi-Arabien, aber hundertprozentig, dann aber friedlich. Und was wir auch wunderbar sehen in der Geschichte, die uns vorgelesen wurde, wie Nathan diese Worte aufgenommen hat und klar durch den Geist Gottes erkannt hat, was los ist. In der ganzen Geschichte ist eine Prophetie drin. Und das musste der Apostel Petrus später, wir haben das vor einigen Wochen ja behandelt, in Apostelgeschichte 3 den Juden sagen, ihr habt einen Mann, der ein Mörder war, der in seinem eigenen Namen kam, freigesprochen und den Urheber des Lebens habt ihr getötet, Apostelgeschichte 3. Das war Barabbas. Und Barabbas kam in seinem Namen, in seinem eigenen Namen, heißt er ja, Barabbas, Sohn des Vaters. Und der Mensch, und wir hätten es nicht anders gemacht wie die Israeliten damals, die Israeliten sind nur ein Bild von meinem verdorbenen Herzen, mehr nicht. Den Urheber des Lebens haben wir verraten. Derjenige, der ein Aufrührer war, der wurde freigesprochen. Und der Friedensbringer getötet. Der Friedensbringer wurde getötet. Der Mörder war, dem das gerechte Gericht gehört hat, wurde freigelassen. Ein Räuber wurde freigelassen und derjenige, der Überfluss an Leben schenkt, wurde getötet. Und das zeigt uns schon in 1. Könige diese einfachen Vorbilder dort, die zeigen, was der Herr Jesus alles durchmachen musste. Er wurde von den Seinen nicht angenommen. Im Gegenteil, er wurde von den Seinen getötet.
konnten wir das Lied 16, das Lied 16 aus dem Schwarzen.
Es ist das ewige Erbarmen, das alles Danken übersteigt, nicht mit offenen Liebe zusammen sich nieder zu den Sünden neigt, das uns vom Fluche hat befreit, uns führt zu Jesu Herrlichkeit, uns führt zu Jesu Herrlichkeit. Wir sollten nicht verloren werden, vielmehr von Zorn errettet sein. Es kam herab, der Sohn auf Erden, und nahm für uns den Himmel ein. So kommt uns nun vom Gnadenthron der Gnade fühle durch den Sohn, der Gnade fühle durch den Sohn. O Gnade, welche alle Sünden durch Christi Blut getilget hat, wie lässt uns seine Liebe finden, jetzt schon was Gott bereitet hat. Für uns die Barmherzigkeit erlöst hat für die Ewigkeit. Erlöst hat für die Ewigkeit.
Jesus, so möchten wir dich preisen für diese Barmherzigkeit, da du gekommen bist und die Not gesehen hast von den Menschen, weil sie tot waren in Sünden und Vergehungen. Bist du gekommen in Barmherzigkeit wegen deiner vielen Liebe und hast dich hingegeben. Ja, das ist Gnade Gottes. Und wir möchten jetzt uns daran erinnern, wenn wir das Brot unter uns teilen, dass du dich ganz hingegeben hast. Wir können das nur bestaunen und dich rühmen, dich erheben vor Gott, dem Vater, was du getan hast. Amen.
Amen.
Ja, unser treuer Gott und Vater, wir sehen in dir die Gnade, die wir nicht ausloten können. Wir sehen sie durch dein Wort und wir können uns daran nicht satt sehen und uns erfreuen. Und wir wissen, dass du einst die Schöpfung alles sehr gut gemacht hattest und dass dann die Sünde gekommen ist durch den Mensch, der sich verführen ließ. Und wir sehen auch die Barmherzigkeit, die als Antwort auf die Sünde gekommen ist, vorgeschattet in einem Tier, das sterben musste. Du gabst Bedeckung im Garten für die Sünder. Und sehen durch das ganze Wort hindurch, vorgeschattet bis auf deinen geliebten Sohn, der gekommen ist, um als Lamm Gottes für Sünder zu sterben, sehen wir die Barmherzigkeit als Antwort auf die Sünde und auf die Sünder. Und so danken wir einfach, dass wir im Herrn Jesus diese Barmherzigkeit auch immer wieder bestaunen können, sehen können, wie er gelitten hat bis in den Tod. Und wenn wir jetzt zusammen den Kelch teilen, sehen wir im Bilde auch das Blut, das er gegeben hat. Und wir sehen aber auch in dem Kelche die Freude, die wir haben dürfen, aufgrund dessen, dass der Herr Jesus gestorben ist für uns, für alle Sünden und alle Sünder, und dass jeder Mensch kommen kann und ebenso an dieser Freude teilnehmen kann, wenn er glaubt. So danken wir einfach für dieses wunderbare Werk und diese Gabe in dem Herrn Jesus, den du uns gegeben hast, o Gott und Vater. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Dann machen wir kurze Pause, 5 Minuten, bis um 3:48, wenn ich da richtig zähle. Treffen wir uns wieder um 10:48 zum 1. Mose 31, Abvers 37. Dann wollen wir weiterfahren. Ich sehe zwar nicht alle Brüder, aber ich nehme an, sie sind im Hintergrund da. Wir dürfen noch begrüßen den Rainer und 2 Brüder, die jetzt noch dazu gestoßen sind zum zweiten Teil. Dann wollen wir weiterfahren in der Wortbetrachtung bei 1. Mose, Kapitel 31, Vers 36, habe ich mir notiert, wenn der Valentin uns den nächsten Abschnitt liest und dann anschließend Andi seine Zusammenfassung vom letzten Mal. Besten Dank.
Ja, so ist es. Wir sind letztes Mal stehen geblieben im 1. Mose, Kapitel 31. Vers 36 habe ich ebenfalls notiert und ich lese. 1. Mose, Kapitel 31, Abvers 36. Da entbrannte Jakob und haderte mit Laban. Und Jakob antwortete und sprach zu Laban: Was ist mein Vergehen, was meine Sünde, dass du mir hitzig nachgesetzt bist? Da du all mein Gerät durchtastet hast, was hast du gefunden von allem Gerät deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder, und sie mögen zwischen uns beiden entscheiden. 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht viel geboren und die Widder deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tage oder gestohlen bei Nacht. Es war mit mir also, des Tages verzehrte mich die Hitze und der Frost des Nachts und mein Schlaf floh von meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Hause gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient um deine beiden Töchter und 6 Jahre um deine Herde und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss, du würdest mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Und Laban antwortete und sprach zu Jakob: Die Töchter sind meine Töchter. Und die Söhne sind meine Söhne, und die Herde ist meine Herde, und alles, was du siehst, ist mein. Aber meine Töchtern, was könnte ich ihnen heute tun? Oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund machen, ich und du, und er sei zum Zeugnis zwischen mir und dir. Bis hierhin erstmal.
Ja, es folgen nun einige Punkte zum letzten Mal. Rahel hat viel gelernt und stillt den Hausgötzen Labans. Jakob hingegen hat nichts gestohlen, aber dafür ging er im Geheimen weg. Jakob zog weiter als einst Abraham, nämlich bis über den Euphrat. Später ist Jakob in Ägypten gestorben. Wieso denken die Söhne Labans, dass sie von Jakob bestohlen wurden? Laban war doch der, der alles verspielt hatte. Hätte Rahel die Hausgötzen nicht gestohlen, dann hätte Laban länger nichts von Jakobs Auszug erfahren. Laban hatte eine lange Verfolgungsjagd in Kauf genommen, nämlich vom Euphrat bis ins Gebirge Gilead, was 7 Tagesreisen entsprach. Wir lesen von die Teraphim, was darauf hinweist, dass es sich um mehrere Götzen handelte. Auch wir finden in unserer Umgebung häufig solche Götzen, die oft auch nur zur Zierde aufgestellt sind. Das können auch Kreuze sein, die den gekreuzigten Jesus zeigen. Damit haben wir immer auch die Möglichkeit, den wahren Gott aufzuzeigen und auf den auferstandenen Herrn Jesus zu verweisen. Laban sieht seine Sünde bei seinem Nächsten und überführt sich damit selbst. Laban erhielt einen Traum von Gott, dass er weder Gutes noch Böses reden soll. Dabei handelt es sich um eine Stilfigur. Ein Merismus unter anderem zahlt 2 Gegensätze einer Gemeinsamkeit auf. Laban sollte demnach gar nicht mit Jakob reden, sondern lediglich zuhören. Rahel sitzt auf den Hausgötzen und gibt vor, dass sie Monatsblutungen hat. Damit wird für Laban klar, dass wenn er die Götzen nirgends findet, diese verunreinigt sein müssen und dadurch bis auf den Materialwert wertlos werden. Wir sehen in der Sache der Götzen, dass sie nicht auf sich selbst aufpassen können. Einmal lassen sie sich stehlen und ein anderes Mal verunreinigen. sodass sie für ihren Besitzer wertlos werden und er neue kaufen muss. Wie lange war der Aufenthalt Labans bei Jakob und wie lange musste damit Rahel auf dem Sattel bleiben? Das noch eine Frage vielleicht zum Beginn. Und sonst wie immer könnt ihr noch Korrekturen machen oder weitere Punkte anfügen.
Ich denke, die Frage, die du gestellt hast am Schluss, mit der Durchsuchung der Zelte, war die Suche von Laban zu Ende. Also die Rahel konnte dann schon wieder heruntergehen. Er hat es nicht 3 Tage lang gesucht, immer wieder, sondern fiktiv, ja. Er war schon länger da als die Suche, aber er hat eben nur eine gewisse Zeit gesucht und dann haben sie sich unterhalten und gegessen, glaube ich, haben sie noch, und bis sie dann gegangen sind, ja. Also die Suche war vielleicht 1 Stunde. Vermutung, das steht jetzt nicht hier drin.
Wir haben auch ganz praktische Belehrungen natürlich hier für uns jetzt in diesem Kapitel, weil ja der sündige Mensch im Vordergrund steht, unsere alte Natur. Und wir sehen bei Laban, was hat er vorher gemacht? Er hat den Jakob angeklagt. Und blitzartig ändert das. Jetzt ist Laban der Angeklagte. Also das ist vielfach bei Händel so, wenn da Klage ist, was macht der Mensch? Eine Gegenklage. Und das kann unendlich gehen, bis entweder einer nachgeht oder der Krieg ausbricht. Und hier ist es gut ausgegangen letztendlich, aber alle wurden entlarvt. Alle wurden entlarvt. Es gibt keinen Unschuldigen. Das haben wir ja auch am Donnerstag gesehen, als es darum ging, Barabbas, Paulus oder Markus. Wer war jetzt schuldlos? Gibt es gar nicht. Alle. Alle haben Schuld. Das ist unsere alte Natur, wird in der Bibel einfach geoffenbart.
Ja, diese menschliche Natur, dieses Fleischliche, ich sehe das in einem Prozess, wo 2 Parteien sich streiten und die Argumente gehen über Jahre. Ja, es kann sogar Jahrzehnte dauern. Und es kommt zu keinem Entscheid. Die Richter sind verzweifelt und die streitenden Parteien machen einfach weiter. Ja, es ist, sehe ich jetzt live zum Beispiel, ja, im näheren Umfeld. Es ist einfach schwierig und sowas findet immer wieder statt. Da will keiner nachgeben, will keiner aufhören, jeder macht weiter.
Ich wollte einbringen, vielleicht uns erinnern an die 2 Verse, die sehr wichtig sind. Gott spricht 2-mal in diesem Kapitel. In Vers 3 sagt er ja zu Jakob, dass er gehen soll. Und 31,3. Und Jakob, und der 31,3. Und Jehova sprach zu Jakob: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft, und ich will mit dir sein. Und dann im Vers 24 spricht er aber zu Laban. Da war er gefühlsmäßig so richtig drauf. Und Gott spricht zu ihm. 24. Und Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm: Hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Ja, und damit sind die Weichen gestellt, ja. Und dann entwickelt sich das Ganze. Das ist so wie eine Inszenierung, als ob Gott wirklich da im Hintergrund wirkt und alles läuft nach diesem Plan ab. Ich habe dann auch so gelesen, einen Kommentar vermutet, er hat ja nach den Teraphim gesucht. Vielleicht hat auch Vielleicht hat auch Laban nach was anderem gesucht, reine Spekulation. Aber ausschließen kann man das nicht, ne? Denn er war ja auch richtig misstrauisch jetzt.
Darf ich den Faden gleich aufnehmen? Ich habe noch notiert in Vers 42. Das passt ja ganz gut zum Gesagten, dass eben Gott gesprochen hatte. Und das Ergebnis finden wir so in der letzten Hälfte des Verses. Es ist ja ein langer Vers. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände gesehen und hat gestern Nacht entschieden. Dieses Gestern, könnte das sein, dass das, was wir jetzt von Valentin gehört haben, eben diese Entscheidung brachte?
Ich denke auch, es ist immer auch gut, dass wir sehen, hier werden Inhalte durch den Heiligen Geist uns mitgeteilt, die notwendig sind, den weiteren geistlichen Verlauf zu verstehen. Währenddem es steht nicht, haben die jetzt mit Gabel und Messer und Löffel gegessen und solche Details, die würden jetzt vielleicht eine Hausfrau interessieren, aber das steht nicht im Vordergrund. Und so haben wir viele Dinge im ersten Buch Mose, die uns zuvorderst sind, aber die nicht erwähnt werden. Nur ein Beispiel. Valentin hat uns die zwei Stellen gezeigt, wo Jehova geredet hat. Hat zum Beispiel Jehova zu dem Philisterfürsten geredet? Ja, wie? Und dort ist wichtig, da steht, warum im Traum, weil Gott uns zeigen wollte, er hat nicht durch die Bibel zu ihm geredet oder durch einen Propheten, sondern Gott hat noch andere Möglichkeiten im Traum. Andere Geschichte. Wie hat Gott zum Pharao geredet, als der Abraham mit Sarai in Ägypten war? Wie hat Gott zum Pharao geredet? Im Traum, im Nachgesicht oder wie? Nee, gar nicht. Gott hat durch Gericht zu ihm geredet, aber der hat sofort verstanden. Der hat verstanden, warum sind jetzt bei mir im Land alle Frauen krank oder können keine Kinder bekommen und, und. Der hat durch das Handeln Gottes verstanden. Und Gott hat so viele Möglichkeiten, mit dem Menschen zu reden. Ja, es gibt niemand, mit dem Gott nicht redet. Die ganze Schöpfung redet zu jedem Menschen.
Man darf sagen, Gott sucht immer die richtige Weise, wie er redet. Also, es kann keiner sagen, ja, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe ja keinen Traum gehabt, der hat ja zu mir durch Gericht geredet. Er redet immer durch auf die richtige Weise, dass die Menschen es verstehen können. Also es gibt keine Entschuldigung. Was anderes ist, wenn die Menschen es nicht verstehen wollen.
Und das, ob der Laban nicht das mit den Teraphim nur als Vorwand genommen hätte, könnte nämlich sein. Man nimmt so etwas Pseudogeistliches als Vorwand. Es geht ihm aber um ganz etwas anderes. Das ist schon lange meine Vermutung. Der hat doch alles verloren. Sein Geld, seine Töchter haben gesagt, er hätte sie beraubt. Er hätte sie beraubt. Und man muss schon sehen, der wollte ja an die Schafe kommen, die dem Jakob gehörten. Und was ist passiert? Er hat praktisch alle eigenen verloren. Also da geht es um Haben oder Nicht-Haben. Und vielleicht hat er eben noch mehr gesucht im Zelt, in den Zelten, wie nur, also nur diese Teraphim. Das könnte auch sein.
Eben jetzt hält im Vers 38 ja, der Jakob dem Laban vor, was er alles getan hat, oder was er da alles gemacht hat. Vers 38, 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen. Deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Eben, das kann ja sein, dass das stimmt, oder? Gott war ja mit Jakob, hat ihn gesegnet, oder? Und die Wider deiner Herde habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Möchte es gestohlen sein bei Tage oder gestohlen bei Nacht? Eben, er musste also alles bezahlen, oder? Auch wenn es geraubt war, musste Jakob dem Laban alles geben, oder? Es war mit mir im Vers 40, also des Tages verzehrte mich die Hitze und der Frost des Nachts und mein Schlaf floh von meinen Augen. Eben, er musste wirklich arbeiten und diese Schafe hüten, hatte natürlich auch Erfolg, aber der Laban hat da ja ihn schon gedrückt, nehme ich an, das stimmt wahrscheinlich, oder das hält er ihm jetzt vor. Ist natürlich auch, wegen weil er betrogen hat, der Jakob, musste er ja weggehen vom Vater. Eben, was der Mensch sät, das wird er ja ernten. Oder das kann auch bei uns auch sein, oder früher, oder in unserem Leben, dass, was man gemacht hat früher, irgendwie muss man das tragen, das ganze Leben, oder? Eben vielleicht das, oder eher schon gedrückt worden, will ich dem sagen. Oder?
Es ist auch schön zu sehen, wie, und auch es geht tief, wie der Jakob dem Laban sagt, Vers 42, der Gott meines Vaters, der Gott Abrahams, und der Schrecken oder Furcht Isaaks waren für mich Jakob, sagt er dem Laban. Wenn das nicht so gewesen wäre, so hätte ich Jakob nichts. Und er hat gesehen, auch wenn er es vielleicht nach unserem Ermessen gar nicht so verdient hat, der Jakob, aber Gott hat geschaut, dass diese Linie, nicht die Linie von Laban, sondern die Linie von Jakob. Das ist nämlich das oben zweites etwas in der Geschlechtslinie. Die Linie Abraham, Isaac, Jakob wird gesegnet sein. Und er geht zurück bis auf Abraham. Der hat das doch irgendwie schon ziemlich erfasst. Er hat das ziemlich erfasst. Deswegen, weil der Segen über Abraham nach Israel kommt, Abraham, Isaac, Jakob, wird Israel eines Tages gesegnet. Nicht das Israel, was wir heute sehen, das ist im Gericht. Aber das Israel, der Überrest daraus, der wird gesegnet werden wegen Abraham, wegen den Verheißungen an Abraham. Nicht wegen den Bündnissen mit Mose. Da muss man auch immer aufpassen. nicht wegen den Bündnissen mit Mose. Die Bündnisse, zum Beispiel, da sehen wir, wo steht etwas von Beschneidung bei den Bündnissen mit Mose? Nichts. Das sehen wir bei der Verheißungslinie bei Abraham. Das ist ein großer Unterschied. Darum wird Israel durch Abraham gesegnet werden, die wirklich Juda sind, also Lobpreisende, die wirklich Israel sind, also Gottes Kämpfer, also die Bekehrten aus Israel.
Ich weiß nicht, ob ich nicht gut aufgepasst habe, aber der Schrecken Isaaks, denn ich verstehe das noch nicht ganz. Ich weiß nicht, vielleicht kann mir da jemand helfen. Also das ist ja noch ein bisschen mit der Fußnote zusammen und die Furcht Isaaks. Und wenn man dann schaut, oder der Schrecken in der Fußnote, so auch in Vers 53. Also das verstehe ich noch nicht ganz, diesen Zusammenhang. Warum der Schrecken Isaaks, warum wird er das so erwähnt?
Ich denke, das hat alles mit der Verheißung schon bei Abraham zu tun. Und der Jakob gibt das dem Laban dadurch zu verstehen, dass die Furcht oder eben Schrecken, Fußnote, Isaak sei. Was war beim Abraham? Was geschieht mit den Leuten, die gegen Abraham waren? Was war, was das erste Mose 11? 12, 11. Ich muss das nachschauen, Sekunde. Es ist 12. 1. Mose 12. Vorsicht, wer die Linie Abrahams angreift, über die kommt der Schrecken, das Gericht Gottes. Und ich denke, an das hat vielleicht Jakob da erinnert. Also 1. Mose 12, Vers 2 bis 4.
Ich mache noch einen anderen Vorschlag. 1. Mose 26, Vers 24. Habe ich es gerade. Und Jehova erschien ihm in selbiger Nacht, wir reden von Isaak, und sprach: Ich bin der Gott Abrahams, deines Vaters. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und so weiter. Fürchte dich nicht heißt erschreckend fürchten. Also er hat es gerade umgedreht, aber hier steht: Fürchte dich nicht. Aber er könnte sich durchaus gefürchtet haben, vielleicht als er angesprochen wurde. Und das ist ja auch, was du heute vorgetragen hast, aus Lukas 2. Die Hirten erschrecken sich, weil sie die Engelserscheinungen sehen. Und dann kommt sofort die Beruhigung, fürchte dich nicht. Aber zuerst war der Schrecken da. Und das kann man dann auch so ausdrucken, wie eben Jakob gesagt hat, die Furcht Jakobs, Furcht Isaaks.
Ja, und auch Abraham, oder der hat ja auch dann für Lot befreit, oder weil dort bei den Königen, oder hat er ja dann Lot wieder zurückgebracht beim König von Sodom, hat die Völker gekämpft und vernichtet, oder? Sodom, oder? Wurde vernichtet. Vielleicht ist auch im Zusammenhang, oder? Die Engel kamen ja vom Abraham her, oder?
Denke mich interessant. Wir haben ja vorhin auch schon gehört, von Laban, der von Gott aufgefordert wurde in 31,24 in einem Traum in der Nacht und sprach zu ihm: Hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Und wenn wir jetzt hier diese Klage, der Anklage Jakobs an Laban anschauen, welche durchaus inhaltlich so gewesen ist, kann man davon ausgehen, und dann nachher auch noch die Antwort von Laban sehen. Ist doch interessant, wenn man das dann einfach sieht, vielleicht selber mal in einer leiblichen Familie, jetzt vielleicht weniger unter Geschwistern im Herrn, aber in leiblichen Familie, wie da solche Streitereien sein können. Ja, du hast mir das genommen oder ich hätte das zugute gehabt, und dann die Antwort Labans: Die Töchter sind meine, also im Vers 43, die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne. Ja, klar, in diesem Sinne. Und also die Söhne, das meint er natürlich die Enkel. Und die Herde ist meine Herde und alles, was du siehst, ist mein. Oder wie da das Richtige und das Falsche oder die falsche Sicht dann auf das Ganze völlig vermischt wird. Und was könnte ich ihnen heute tun oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund machen. Also könnte ich ihnen tun, man, er erkennt, es ist völlig falsch, aber er redet dann, er sei im Recht. Und dann wird dann schnell darüber hinweggeschaut, komm, wir machen einen Bund. Ich stehe dann als der Gute da, als derjenige, der da auf die Sache eingeht und dir entgegenkommt und so weiter. Und vielleicht kennen wir das auch aus eigenen Familien, wie schwierig das dann jeweils sein kann. Das müssen nicht mal große Dinge sein, oder wenn man, ja, vielleicht geht es mal um das Erben oder so, dann sind die Eltern nicht mehr und dann können es ganz kleine Dinge sein, die da großen, soll ich sagen, inneren Streit oder zumindest inneren Streit oder eine innere Unzufriedenheit an den Tag legen. Und vielleicht kommt dann einer und sagt, echt, komm, wir lassen das, dann muss er aber etwas bekennen, etwas zugeben. Es ist immer so, wenn wir eine Sünde, etwas Falsches nicht wirklich offen bekennen, dann können wir es auch sein lassen. Und es ist mir irgendwie so rübergekommen, dieser Abschnitt bis Vers 44.
Da gibt es einen Spruch über Familien. Vertragt ihr euch noch oder habt ihr schon geerbt? Ich glaube, das können viele aus der Realität berichten. Und hier zeigt sich auch in dieser Aussage von Laban, was für ein Typ er ist. Also absolut egoistisch, aber hier ist er an die Wand gedrängt quasi und er kann nicht anders, weil er den Befehl von Gott hatte, eben gar nichts zu sagen. Und dann ja, macht er halt wie üblich einen geschickten Ausweg. Hast du schon angedeutet, Olivier. Das ist, er offenbart sich völlig seinen Charakter.
Im weiteren Verlauf sieht man dann auch, dass der Laban gewisse Sorgen hatte, weil er dasselbe gemacht hat mit dem Jakob. Er hat ihn ziemlich versucht, diese ersten 14 Jahre unten zu halten, dass seine Befürchtungen da war, dass jetzt der Jakob das mit seinen beiden Töchtern Rahel und Lea machen würde. Und deswegen kam ihm die Idee, weiter oben dann, machen wir einen Bund. Und der Jakob hätte da gar nicht darauf einsteigen müssen. Aber es war vielleicht in gewisser Hinsicht weise, hat er das gemacht. Und dann sieht man auch, wie dann in diesem Vorgang der Jakob eingegriffen hat. Zuerst hat nämlich der Laban, nannte er den Steinhaufen da, und Laban nannte ihn Jegar Jaduta. Jakob hat ihn umbenannt und noch einen Zusatz gegeben. Und ich denke, das ist der wichtigste, der Zusatz. Und er sagte dann Mitzpah. Und mal schauen in der Fußnote, warte. Ja, warte. Und das meint, Mitzpah meint letztendlich, Gott wacht über dem Allem. Und das wollte er sich und dem Laban zeigen. Also Gott wacht über uns. Und da finde ich einen schönen Gedanken, den da Jakob brachte. Der kam dann von Jakob.
Wir lesen ja, dass Jakob einen Stein nimmt und dann sollen die anderen, also die nehmen dann auch einen Stein und machen einen Haufen. Konnte man das so verstehen, dass jeder, der einen Stein suchte und hinlegte, sich zu diesem Zeugnis auch bekannte und sich dem unterordnete? Darf man das so sehen?
Ich glaube, die haben damals einiges mit Symbolik gemacht, zum Beispiel solche Steine gesammelt oder dann bei einem Bund auch die Opfer in der Mitte geteilt und sind durchgegangen. Das sehen wir auch schon im 1. Mose 15, wo das Gott alleine gemacht hat und nicht Abraham als Garant für den Bund. Aber normalerweise gingen die beiden Parteien durch, zwischen den geteilten Viehhälften. Mit dem Sinn, wer den Bund bricht, der wird genauso zerteilt und vernichtet.
Wir haben eben im ersten Buch Mose noch keine der Vorschriften aus dem zweiten Buch Mose, sondern da werden Dinge gezeigt, die damals üblich war, nicht beim Volk Israel. Das gab es ja im Prinzip da noch kaum. Hat jetzt angefangen, klar, es hat angefangen, aber die haben die Gebräuche genommen, die Symbolik, die vorhanden waren. Und die waren natürlich tiefgreifend. Oder Andi hat schon gesagt, dass jeder, der jetzt diesen Stein sucht, also Makro, und da auch zu diesem Haufen hinzulegt, das ist wie ein Stimmrechtsausweis, sagen wir mal so, oder? Also den Stimmrechtsausweis, das sehen wir dann in dem Sendschreiben, oder? In dem Sendschreiben gibt es einen Stimmrechtsausweis. Und übrigens, bei einer Steinigung, wer musste steinigen? Und darum gab es gar nicht so viele Steinigungen in Israel. Also, ich weiß, ich könnte kaum eine Handvoll aufzählen, Steinigungen in Israel. Eine kommt mir gleich in den Sinn, aber das ist dann im Buch Josua. Aber ganz wenige, warum? Jeder Zeuge musste werfen. Das wird heikel.
Ja, vor allem, wenn es heißt, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein.
Vielleicht könnte man den Stein von Jakob, also ganz vorsichtig und weit vorausgesehen, dieses Denkmalstein auch als einen Eckstein von dem Ganzen besehen. Aber nötigen Vorsicht. Auf jeden Fall war der Haufen sicher nicht sehr klein, denn es musste ja Lager sein, Lager Essensort für einige Personen. Oder? Also das waren nicht irgend so 20, 30 kleine Steine, die da lagen.
Im Vers 52 heißt es ja dann, dieser Haufe sei Zeuge. Und das Denkmal ein Zeugnis, dass weder ich über diesen Haufen zu dir hinausgehe und dass du über diesen Haufen und dieses Denkmal zu mir hinausgehst zum Bösen. Eben fast wie eine Grenze auch, dass sie wirklich auseinander sind, oder wie beim Nachbar, da brauchst du auch einen Gartenhag. Eben das eben zum Bösen gemeint, oder dass sie, aber die sind ja sowieso nicht gut ausgekommen, oder dass
da wirklich eine Abgrenzung beidseitiger Bund oder so, ja.
Ich musste fast noch weiterdenken, nämlich an eine Demarkationslinie oder eine Waffenstillstandslinie. Ja, die kennen wir ja heute, Nord- und Südkorea, Ost- und Westdeutschland war es mal so. Da wurden dann harte Grenzen aufgezogen und ja, die haben dann schon eine Bedeutung und sie waren nicht im Frieden errichtet und es könnte auch jederzeit Krieg ausbrechen.
Das ist ein interessanter Gedanke von Martin wegen dem Gartenhag. Ich denke jetzt bei uns, wir haben ja nicht so einen klassischen Gartenhag, doch auf einer Seite, der war schon. Aber ja, wie man da jeder so seinen Garten absteckt, oder? Damit auch, ich weiß nicht, was das eigentlich genau soll, aber man sieht einfach, das ist mein Land. Ob es dann wirklich verhindert, dass der Nachbar bei mir ein falsches Röbli ausreißt, vermutlich eher weniger, oder? Aber irgendwie ist das im Menschlichen dann auch drin, oder? Sich da abzugrenzen. Hat ja auch sein Gutes am richtigen Ort.
Ja, sinnvoll sind so Beerensträuche als Zaum zu nehmen. Da haben beide Seiten immer etwas Süßes noch.
Wenn wir schon beim Essen sind, ist ja bald soweit, da sehen wir, das war kein kleines Häuflein, was sie da gemacht haben. Da muss man dann ganz klar sehen, das war ein Riesenhaufen, weil wir müssen sehen, ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt da waren. Vielleicht könnte man das irgendwie, errechnen nicht, aber so erfühlen. Aber nehmen wir mal an, es waren 100 bis 200 Leute jetzt hier. Denn alle von Laban sind mitgekommen. Das sehen wir dann am letzten Vers. Und wo sind jetzt die gesessen zum Essen? Auf dem Haufen. Die sind auf dem Haufen gesessen. Also das war schon eine kleine Pyramide. Die da drauf, übrigens haben sie zweimal gegessen. Zuerst mal oben in dem Vers 46. Und Jakob sprach zu seinen Brüdern, sammelt Steine, und sie nahmen Steine, errichteten einen Haufen und aßen daselbst auf dem Haufen. Wenn das jetzt, ich nehme an, die Elberfelder hat das sehr genau übersetzt, müsste man nochmals nachkontrollieren, aber das war ganz sicher kein Häuflein. Die haben nicht den kleinsten Stein geholt, sondern die haben richtige Brocken zusammengetragen. Das war eine massive Tätigkeit. Und jetzt kommt das, was an und für sich Frieden bedeutet. Außer den Kappeler Frieden, kennen wir auch. Aber hier haben sie gegessen. Und gegessen, Essen ist doch ein Zeichen von Gemeinschaft. Zeichen von Gemeinschaft.
Und weiter unten, Vers 54 lesen wir, dass auch Gebirge genannt wurde. Ich weiß jetzt nicht, ist das wirklich dieser Haufen, der als kleines Gebirge, oder ist das der generelle Ort?
Auf jeden Fall, Olivier, haben wir hier das zweite Essen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch eine Minute. Hier ist das zweite Essen, wo du jetzt vorgelesen hast mit dem Gebirge. Aber das war nicht das erste, sondern das zweite. Und was haben sie hier gemacht? Ein Schlachtopfer. Aber hallo, wir sind doch noch nicht in 3. Mose 3. Und da sieht man, Abraham, alle haben geopfert, so wie sie es empfanden vor Gott. Und wenn man nur an den Mose denkt, woher hat der Mose gelernt zu opfern? Nicht von einem Israeliten. sondern von seinem Schwiegervater. Und das war gewiss kein Israelite. Also die haben alle Konnektion, Verbindung mit Jehova gehabt. Alle. Und aber dieser Verbindung waren sie verantwortlich, dass sie auch nach der lebten und errettet wurden. Wenn nicht, waren sie verloren. Also wer keine Verbindung mit Gott hat, auch mit dem Bundesgott Israels, das ist nämlich Jehova, das ist nicht der Herr, das ist Adonai. Die Nationen müssen auch Verbindung mit dem Bundesgott Israels haben, Jehova. Warum wird der Name Jehova nicht mehr erwähnt in modernen deutschen Bibeln? Ja, ist doch heimtückisch, wie der Teufel das geordnet hat, dass der Name Jehova gelöscht wurde. Schon interessant.
Vielleicht noch eine Frage zum Gebirge. Wir lesen dir vor, dass sie sich im Gebirge Gilead dann getroffen hatten. Also als Laban den Jakob und seine Truppe einholte, das war im Gebirge Gilead. Und ich denke, das bezieht sich hier am Ende des Kapitels auch auf das Gebirge Gilead und nicht auf den Steinhaufen. Meine Vermutung.
Und zum Schluss, wegen dem Opfern, das sieht man ja schon bei Kain und Abel. Also, und der Abel hatte sicher, der Erste, der er opferte für die Menschen, das war der Herr selber im Garten Eden. Und der kannte ganz sicher diesen Bericht, wie das geschah. Und hat sich so, ja, die Sukzession der Schlachtopfer, kann man sagen, in dieser Phase, in dieser Zeit, bevor dann Gott Israel das genau angewiesen hat, wie das zu gehen hat. Ist uns auch klar, weil da natürlich dann das vorgeschattete Bild auf unseren Herrn drin steckt, der ganzen Tiefe. Dann schlage ich vor, fahren wir das nächste Mal fort bei Vers 55. Wenn ein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir alle zusammen Gemeinschaft haben durften und dürfen und dies auch gezeigt haben in dem Brechen des Brotes, dass wir die Ergebnisse deines Werkes am Kreuz von Golgatha sind, Leben aus dir haben, verbunden sind, gemeinsam in dir und dass Gott uns sieht in dir. Und so preisen wir dich von ganzem Herzen, dass wir so zusammen dich anbeten durften, dein Wort lesen und dass Gott, der Heilige Geist, bemüht ist, dass wir verstehen die Gedanken Gottes, im Wort Gottes und damit wir auch so gemeinsam weiterhin ein Zeugnis von dir, Herr Jesus, sein können. Nimm du Lob und Dank dafür. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir euch allen noch einen guten Tag, einen guten Mittag und eine schöne Gemeinschaft, die zusammen essen. Gute Woche, tschüss miteinander.
Gute Woche, bis Donnerstag.
Schönen Sonntag.